herzlich willkommen zurück zu Seine Ex und die böse Stiefmutter. Wie ihr an meiner Stimme vielleicht schon erkennt, ich bin's, die Laura, die Ex, und ich führe euch heute ganz alleine durchs Programm. Melissa ist heute nicht da. Wir haben wieder eine 10-Minuten-Sause. Ja, und da fange ich doch direkt an, denn ich bin immer mal wieder im Internet, bei Social Media, in so diversen Patchwork-Gruppen und Gruppen für Alleinerziehende unterwegs und schau einfach immer mal so, was bewegt euch, welche Streitpunkte lese ich häufig, welche Lösungen gibt's? Und manchmal stoße ich tatsächlich auf Blickwinkel, die mir irgendwie vorher noch gar nicht so bewusst waren. Aber was ich sehr häufig sehe, ist, dass sich gestritten wird über die Rechten und Pflichten, die man so hat als Eltern. Und genau deswegen machen wir heute mal eine Folge über Rechte und Pflichten im Residenzmodell. Aber auch vielleicht einfach so allgemeine Rechten und Pflichten. Ja, und da erzähle ich euch jetzt natürlich, was der Gesetzgeber so sagt. Und da bin ich mir durchaus bewusst, dass es manchmal mit der Praxis kollidiert. Und dass da manchmal auch Schlupflöcher gefunden werden oder Menschen sich trotzdem nicht an Gesetze halten oder an Vereinbarungen. Und trotzdem würde ich euch das gerne heute erzählen, aber ich habe natürlich kein Patentrezept für Situationen, wo gegen solche Regeln verstoßen wird. Wir schauen uns heute einfach mal Aspekte an zum Thema Umgangsrecht, zum Thema, was mache ich, wenn ich krank werde und jemand muss sich um mein Kind kümmern? Welche Informationspflicht besteht eigentlich zwischen uns Eltern? Und was ist elterliche Fürsorgepflicht? Und welche Rechte haben eigentlich Kinder? Und da fangen wir jetzt doch mal direkt an. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, es geht ja um die Rechte und Pflichten im Residenzmodell, sprechen wir mal ganz kurz über das Residenzmodell. Eigentlich wissen wir das wahrscheinlich alle schon. Aber im Residenzmodell lebt ja das Kind hauptsächlich bei einem Elternteil und besucht das andere Elternteil regelmäßig. Man nennt den Elternteil, bei dem das Kind lebt, betreuender Elternteil und den anderen umgangsberechtigter Elternteil. Und genauso werde ich das jetzt in der Folge auch benennen. Das wirkt manchmal ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, da kann man es am besten dann auseinanderhalten und ich muss nicht immer Mutter und Vater sagen, weil manchmal ist er auch einfach andersrum. Genau, das ist ja heutzutage nicht mehr so, dass die Kinder immer bei der Mutter hauptsächlich leben, sondern Gott sei Dank gibt es da ja einen Wandel in der Gesellschaft und deswegen will ich das nicht so pauschal dann sagen. Deswegen gibt es einen betreuenden Elternteil und den umgangsberechtigten Elternteil. Aber man hat in der Regel das gemeinsame Sorgerecht und trifft Entscheidungen gemeinsam, besonders die über Schule oder Operationen, religiöse Erziehung und so alltägliche Dinge wie wann geht es ins Bett, was wird gegessen, trifft dann der betreuende Elternteil hauptsächlich und natürlich der umgangsberechtigte Elternteil dann, wenn das Kind gerade bei ihm ist oder bei ihr. Soweit, so gut. Aber was bedeutet eigentlich Umgangsrecht? Falls euch jetzt Paragraphen interessieren, das Umgangsrecht ist im bürgerlichen Gesetzbuch Paragraph 1684, vielleicht sagt man auch 1684 oder 1684, das weiß ich nicht so genau, aber da ist es geregelt. Dort steht, das Kind hat ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Das klingt jetzt erstmal nach einer Pflicht, aber in der Praxis sieht es dann ein bisschen differenzierter aus. Das Umgangsrecht ist in erster Linie ein Recht und sollte eben keinen Zwang darstellen. Wenn es so ist, dass nämlich ein Elternteil vehement sich verweigert, Zeit mit seinem Kind zu verbringen und keinen Kontakt möchte, dann kann man ihn dazu auch nicht zwingen, weil dies ja dann dem Kindeswohl auch nicht dienlich ist. Aber wenn jemand seinen Umgang nur so larifari wahrnimmt und immer absagt oder den Umgang kürzt, aber grundsätzlich schon gerne Zeit mit seinem Kind verbringen möchte, dann kann man das schon auch anprangern und dann gibt es auch mal ein Ordnungsgeld. Denn ein zuverlässiger Umgang ist super wichtig für die Kinder. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für den umgangsberechtigten Elternteil, sondern auch für den betreuenden Elternteil. Denn auch er darf nicht einfach den Umgang absagen ohne Gründe und muss sich an vereinbarte Zeiten halten. Der Umgang kann nur unter bestimmten Voraussetzungen vorenthalten werden. Das ist zum Beispiel, wenn man Sorge hat, dass das Kind misshandelt wird oder eben bei klarer Misshandlung vom Kind, wenn eine Kindesentführung droht, bei Drogenabhängigkeit oder wenn jemand eine ansteckende Erkrankung hat und das Kind dann einer ansteckenden Erkrankung ausgesetzt wird. Also wenn zum Beispiel die Geschwisterkinder krank sind oder der umgangsberechtigte Elternteil selber gerade Magen-Darm, Corona, das kennen wir alle, dann muss natürlich das Kind nicht zu seinem Umgang gehen, wenn es dort einer Erkrankung ausgesetzt wird. Und natürlich auch nicht, wenn das Kind psychisch schwerwiegend beeinträchtigt wird. Das sind so Punkte, dann darf man natürlich den Umgang praktisch aussetzen und es wird aber dann natürlich nochmal geprüft. Aber was passiert denn, wenn das Kind jetzt einfach krank ist? Ne? Also es soll eigentlich zum Umgang gehen, zu seinem umgangsberechtigten Elternteil und Ann hat es morgens auf einmal Fieber. Also im besten Fall informiert man dann den Elternteil natürlich frühzeitig. Je nach Erkrankung spricht aber auch nichts dagegen, den Umgang einfach trotzdem stattfinden zu lassen. Wenn das Kindeswohl das zulässt und das Kind natürlich auch transportfähig ist. Also bei einem Schnupfen, ein bisschen Heiserkeit, Husten spricht überhaupt nichts dagegen, den Umgang trotzdem stattfinden zu lassen. Auch der umgangsberechtigte Elternteil kann sich mal um ein leicht erkranktes Kind kümmern, sofern das für das Kind natürlich okay ist. Ich finde, bei Krankheit muss man auch wirklich erstmal schauen, wie geht's dem Kind? Kann der jetzt den Haushalt verlassen? Bei uns war es auch mal so, dass Da Vinci einfach gerne zu mir kommen wollte, als er krank war. Und dann haben wir das natürlich auch versucht, für ihn möglich zu machen. Was auch geht, ist, wenn das Kind schon bei seinem anderen Elternteil ist fürs Wochenende und er wird dann krank oder das Kind wird dann krank, dann kann man natürlich auch überlegen, ob man den Umgang verlängert, bis das Kind wieder gesund ist. Zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Erkrankung ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll, wenn das Kind in einem Haushalt bleibt, dann wird es nicht direkt in alle Haushalte hin und her geschleppt, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich aber auch die Gegenseite, dass man gerne sein Kind abholen möchte zum Umgang und das Kind ist einfach immer krank. Und so wird der Umgang natürlich dann auch immer verhindert. Und da möchte ich mal aus eigener Erfahrung sagen, die kleine Lumpi, die hat echt auch eine Zeit lang wirklich alles mitgenommen, was der Kindergarten so zu bieten hatte an Keimen. Und da war sie tatsächlich fast jedes Wochenende krank. Also das bedeutet nicht immer, dass man das boshaft irgendwie unterbinden möchte, den Umgang. Es gibt wirklich auch einfach mal Wochen oder Monate, wo Kinder irgendwie alles einfangen, was es gibt. Aber wenn der umgangsberechtigte Elternteil irgendwie Zweifel daran hat, dass sein Kind wirklich immer krank ist, kann man tatsächlich auch ärztliche Attests anfordern. Denn auch der betreuende Elternteil sollte gewillt sein, den Umgang zu ermöglichen. So, aber was machen wir denn, wenn wir Eltern mal krank sind? Also mal angenommen, der umgangsberechtigte Elternteil wird vor dem Wochenende, an dem er das Kind nehmen soll, krank. Dann fällt natürlich das Umgangswochenende aus. Es kommt natürlich auf die Erkrankung an, denn auch mit einem kleinen Schnupfen spricht jetzt nicht unbedingt was dagegen, wenn man das Umgangswochenende trotzdem stattfinden lässt. Aber wenn es natürlich so krank, also so eine Erkrankung ist, dass man sich nicht ums Kind kümmern kann, dann fällt es einfach aus. Am besten versucht man das irgendwie nachzuholen, versucht irgendeinen Kompromiss vielleicht zu finden. Es kann aber auch sein, dass es einfach ersatzlos ausfällt. Ja, aber was machen wir denn, wenn ein Elternteil krank wird, wenn das Kind schon bei einem ist? Da kommt es natürlich dann auch auf die Erkrankung drauf an. Aber wenn derjenige so krank ist, dass er sich nicht mehr ums Kind kümmern kann, also nicht einfach nur ein Schnupfen, dann greift natürlich wieder die elterliche Sorgepflicht. Und ihr müsst, wenn es keine andere Lösung gibt, als betreuender Elternteil, das Kind wieder abholen. Am besten sucht ihr da vorher nach einer gemeinsamen Lösung. Zum Beispiel, wenn es, wie gesagt, sich um eine leichte Erkältung Wenn es eine leichte Erkältung ist, dann kann man sich ja weiter um das Kind kümmern. Aber wenn das eben nicht möglich ist, seid ihr eben sorgepflichtig für euer Kind und müsst für eine Lösung sorgen und das Kind dann eben auch wieder zu euch nehmen. Am besten macht man sich an so einem Wochenende, wo man wirklich, wirklich, wirklich was vorhat und darauf angewiesen ist, auch mal, dass der umgangsberechtigte Elternteil das Kind betreut, schon einen Notfallplan, dass ihr schon besprecht, hey, wenn irgendwas sein sollte, ruft die Tante X oder den meine beste Freundin an, sodass ich diese eine Unternehmung eben zu Ende machen kann oder mich mal entspannen kann oder ein Wochenendtrip, man kennt's ja, man hat plant ja auch einfach manchmal was für das freie Wochenende und möchte dann auch nicht immer noch auf Abruf dastehen. Also am besten hat man dann so einen ganz kleinen Plan B noch da. Vielleicht gerade in der Erkältungszeit. Wir hatten das Problem auch schon und das ist noch gar nicht so lange her. Da musste einer von uns ins Krankenhaus und der andere war auf einem Kurztrip. Und die Bonuseltern, also Melissa und Ben, waren eben auch nicht verfügbar, sodass wir dann gemeinsam am Telefon überlegt haben, wie wir das jetzt lösen können, ohne dass einer von uns sofort nach Hause kommen muss. Und dann haben wir da Gott sei Dank auch eine Lösung gefunden. Deswegen sage ich, besprecht es am besten vorweg. Und dann könnt ihr da ein ganz entspanntes Wochenende haben. Genau, aber wie sieht es denn aus, wenn man außerhalb der Umgangszeit, also als betreuender Elternteil, so schwer krank wird, dass man sich nicht mehr um sein Kind kümmern kann? Also das Kind ist bei einem ganz normal unter der Woche, man wird ziemlich krank und ruft dann den anderen Elternteil an und sagt, hey, kannst du bitte unser Kind versorgen? Ich habe eine Grippe, Magen-Darm. Und der andere Elternteil sagt dann, nee, mein Umgangswochenende ist erst in 2 Wochen. Ich helfe dir jetzt nicht, habe ich keine Lust zu. Das widerspricht auch der elterlichen Fürsorgepflicht. Denn das Gesetz und die Rechtsprechung sehen vor, dass Eltern kooperieren, wenn es ums Wohl vom Kind geht. Nimmt ein Elternteil diese Mitverantwortung nicht wahr, kann das in späteren Verfahren oder in so Sorgerechtsstreits negativ ausgelegt werden. Also irgendwie ist man schon beidseitig verpflichtet, sich irgendwie zu unterstützen. Ihr solltet ein Teil der Lösung sein und nicht ein Problem vergrößern als Eltern. Ja, was kann ich noch sagen zum Thema Umgangsrecht? Also der umgangsberechtigte Elternteil hat übrigens auch ein Recht auf Umgang in den Ferien und er darf das auch einfordern. Aber da möchte ich auch gar nicht so viel sagen, das ist auch super individuell, ob man da die Ferien, wie man die aufteilt. Und dann geht es natürlich darum, wohin darf man eigentlich in Urlaub gehen, wo braucht man eine Erlaubnis, da habe ich auch mal eine Folge dazu gemacht, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, also Umgangsrecht generell, das ist so umfangreich, ich habe wirklich überlegt, ob ich dazu was sagen soll, weil ich mich da nicht in die Nesseln setzen wollte, weil da wahrscheinlich jeder irgendeine Geschichte dazu kennt, die er erzählen kann. Wenn ihr da super gerichtsfeste Infos braucht, müsst ihr unbedingt einen Rechtsanwalt fragen. Wenn euch hier jetzt aber was aufgefallen ist, wo ihr sagt, oh Laura, da hast du jetzt aber echt Bullshit erzählt, schreibt mir das unbedingt auf Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Wir sind bei Instagram unter Seine Ex und die böse Stiefmutter und meine oder unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir das unbedingt gleich, wenn ihr sagt, das stimmt auf gar keinen Fall. Ich habe nach meinem besten Wissen hier die Recherche zum Thema Umgangsrecht zusammengetragen und hoffe, dass es jetzt keine groben Schnitzer enthält. Freue mich aber auf Austausch mit euch zu dem Thema, aber ich bin auch noch gar nicht fertig, denn jetzt kommt das nächste Thema, Unterhalt. Was ist eigentlich dieser Unterhalt? Und muss ich darüber Buch führen, für was ich ihn benutze? Jetzt schauen wir mal, oder? Haben wir mal das Thema direkt gewechselt in das nächste Nesselthema. Also wenn ein Kind in einem Haushalt lebt, entstehen dort natürlich auch die meisten Kosten. Essen, Kleidung, Schulbedarf. Und das Gesetz sagt, beide Elternteile sind zum Unterhalt verpflichtet, also zur finanziellen und persönlichen Versorgung des Kindes. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, leistet seinen Anteil durch die Pflege, Betreuung und Erziehung von dem Kind. Und der andere Elternteil erfüllt seine Pflicht durch Barunterhalt, also Geldzahlung. Das nennt man dann Naturalunterhalt für die betreuende Person und Barunterhalt für die umgangsberechtigte Person oder umgangsberechtigter Elternteil. Wir haben bestimmt alle schon mal das Wort Düsseldorfer Tabelle gehört. Denn da wird der Unterhalt drüber berechnet. Diese Düsseldorfer Tabelle wird jedes Jahr aktualisiert. Da zählt das Nettoeinkommen von der unterhaltspflichtigen Person oder vom unterhaltspflichtigen Elternteil, das Alter vom Kind und es gibt auch noch einen Selbstbehalt, also das Geld, was man mindestens zum Leben braucht. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es bei Erwerbstätigen aktuell 1450 Euro und bei Erwerbslosen, glaube ich, 1250 Euro, so grob. Ich habe mich echt gefragt, ob ich das jetzt zu viel oder zu wenig finde. Also bei Erwerbstätigen die 1450 Euro, weil man ja echt auch Miete und alles davon noch bezahlen muss, Miete, Strom und je nachdem, wo man wohnt, ist damit ja auch schon alles aufgefressen. Also je nachdem, wo man wohnt, wenn ich hier so die Mietpreise sehe für ein bis zwei Zimmerwohnungen, die sind schon wirklich auch echt knackig. Aber ja, das ist jetzt eine Diskussion, die man hier, glaube ich, auch im Kreis drehen kann, weil natürlich auch derjenige, der sich um die Kinder kümmert, also der betreuende Elternteil, der hat ja ähnliche Kosten und ist wahrscheinlich auch, was die Arbeitszeit angeht, ein bisschen eingeschränkter. Also ich glaube, da die Diskussion können wir leider gar nicht weiterführen, weil die in beide Richtungen sehr schwierig natürlich ist. Ich glaube, wenn es ums Geld geht, da gewinnt meistens niemand bei so einer Trennung, auch wenn man das immer denkt. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Kommen wir zurück. Wenn ein Elternteil sehr wenig verdient, dann kann das Jugendamt mit einem Unterhaltsvorschuss helfen, bis das Elternteil wieder zahlungsfähig ist. Und jetzt zu dem Thema, muss ich eigentlich sagen, für was ich das Geld ausgebe? Nein, ihr müsst keine detaillierte Aufstellung darüber führen, für was ihr den Unterhalt verwendet. Das Geld ist zu eurer freien Verwendung fürs Kind bestimmt. Also Essen, Kleidung, Wohnkosten anteilig natürlich, Schul- und Freizeitaktivitäten, Arztkosten, Hobbys und auch kleine Extras. Solange das Kind angemessen versorgt ist, hat das andere Elternteil kein Recht auf Kontrolle oder Nachweis. Und ich glaube, damit würde ich das Thema Unterhalt auch direkt wieder abschließen. Ihr wisst, das ist gewiss nicht mein Lieblingsthema, aber ich hätte da noch eine Frage, die wir klären können. Darf ich denn als betreuender Elternteil mit dem Kind einfach umziehen? Also, im Residenzmodell ist es zumeist so, dass ja beide Eltern das Sorgerecht haben und somit auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei beiden Elternteilen liegt. Und das bedeutet dann ganz klar, eigentlich dürft ihr nicht einfach ohne Zustimmung umziehen, wenn sich dadurch der Lebensmittelpunkt des Kindes wesentlich verändert. Also zum Beispiel innerhalb von einer Stadt oder vom Dorf ist das ja meist kein Problem, sofern das Kind weiterhin dieselbe Schule oder denselben Kindergarten besuchen kann und sich auch der Umgang mit dem anderen Elternteil nicht erschwert. Die Entscheidung bedarf dann keiner Einstimmung oder Zustimmung vom anderen Elternteil. Aber wenn man in eine Stadt weiter wegzieht, in ein anderes Bundesland und es dem anderen Elternteil dadurch schwer macht, den Umgang weiterhin gut wahrzunehmen, dann bedarf es schon der Zustimmung von dem anderen Elternteil. Und wenn ihr euch da nicht einig seid, entscheidet das Gericht, was dem Kindeswohl am ehesten entspricht. Ich habe mich gefragt, was wird denn da geprüft? Und zum Beispiel schauen sie auf den Umzugsgrund. Also gibt es da zum Beispiel eine neue Arbeitsstätte, bessere Lebensumstände, ist vielleicht die Familie vor Ort, die den einen Elternteil unterstützen kann. Wie stark ändert sich denn der Kontakt zum anderen Elternteil? Also sind jetzt die Fahrtkosten oder die Fahrt, ist die dann deutlich länger? Wie ist generell die Bindung zu den Elternteilen? Und was möchte das Kind auch selbst? Also je nach Alter wird das Kind natürlich auch gefragt, ob es damit einverstanden ist, dass es jetzt den einen Elternteil vielleicht noch ein bisschen weniger sieht. Also es bedeutet, es ist natürlich nicht verboten, umzuziehen, aber es muss eine gute Begründung vorliegen. Und das Gericht sagt dann auch nicht grundsätzlich nein, sondern es wägt tatsächlich ab, was dem Kind langfristig am besten tut. Ja, aber wir kennen ja auch die Beispiele, wo es einfach schwupp macht und das Kind wohnt auf einmal 200 Kilometer weiter weg, ohne dass man zugestimmt hat. Was passiert denn dann? Also ein Umzug ohne Zustimmung vom anderen Elternteil ist eigentlich kein Kavaliersdelikt. Man kann dann bei Gericht die Übertragung vom Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragen und dann prüft das Gericht, ob der Umzug berechtigt war. Man kann die Rückführung vom Kind beantragen und somit müsste das Kind dann an seinen ursprünglichen Wohnort zurückkehren, bis der Sachverhalt sich geklärt hat. Und dann kann man die Umgangsregeln neu festlegen. Und wenn man feststellt, dass der Umzug nur dazu gedient hat, den Umgang zu erschweren, dann kann das tatsächlich sogar eine Kindeswohlgefährdung darstellen, was natürlich dafür sorgen kann, dass Sorgerecht und Umgangsgerecht neu verhandelt werden müssen. Da wird einem ganz schwindelig, wenn man das liest. Ich sag's euch, und wir kennen's ja alle, das Leben schreibt ja die schlimmsten Stories. Und gerade diese Themen, die wir heute so besprechen, sind ja wirklich so zentrale Streitthemen. Das ist sicher, oh Gott, ihr könnt bestimmt alles so viele Beispiele nennen und so viele Blickwinkel. Ja, ich habe auch schon Geschichten gehört, die treiben mir die Tränen in die Augen, wo ein Elternteil wirklich furchtbar engagiert ist, bei seinem Kind zu sein und der andere Elternteil verwehrt ist und jetzt ist er sogar noch umgezogen. Es gibt so unfaire Geschichten in solche Trennungsfamilien, wo ich mich manchmal auch frage, ob die Gesetze ausreichen oder ob die immer fair sind. Das ist einfach super individuell. Und deswegen möchte ich gern nochmal hier einen Punkt erwähnen, nämlich die Rechte von den Kindern. Das Kind, eure Kinder, haben nach Paragraph 1684 des bürgerlichen Gesetzbuchs ein eigenes Recht auf beide Elternteile. Das heißt, es darf Kontakt zu beiden Elternteilen haben, ganz egal, wie ihr euch versteht. Es ist sein Recht. Wenn ihr den Umgang blockiert, nicht wahrnehmt oder erschwert, dann verstößt ihr gegen das Recht von eurem Kind auf Beziehung. Also Kinder haben das Recht, gehört zu werden, wenn über sie entschieden wird. Mitzureden, wo sie leben möchten, wenn sie alt genug dafür sind natürlich. Geschützt zu werden vor Streit, Druck und Loyalitätskonflikt. Und vor allem haben sie ein Recht darauf, beide Eltern in ihrem Leben zu behalten, auch nach einer Trennung. Und ich glaube, damit würde ich gerne die 10 Minuten Saus jetzt auch einfach beenden. Die ist nämlich auch schon 23 Minuten lang. Und ich finde, wir alle sollten diese Rechte der Kinder noch ein bisschen nachwirken lassen. Und deswegen sage ich jetzt, bleibt gesund und adios amigos. Oh,